Wenn man so im Lobpreis ist, könnte man gleich nochmal weitermachen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich hätte Lust, aber das Schöne ist, heute gibt es den Lobpreisteil nach dem Abendmahl und wir haben da nochmal Zeit, wirklich mit dem Vater zusammen zu sein, mit Jesus zusammen sein, Gottes Nähe zu genießen. Wir starten in eine Predigtreihe, wo es um den Lebensstil von Jesus geht. Und manche werden fragen, warum ist es eigentlich so wichtig, dieser Lebensstil von Jesus? Warum müssen wir uns darauf konzentrieren? Es reicht doch, wenn wir uns auf die Highlights konzentrieren, also die Wunder, die er getan hat, die Reden, die er gemacht hat, das, was er am Kreuz getan hat, Auferstehung. Das sind doch die wichtigen Sachen. Warum eigentlich so auf den Lebensstil gucken? Sozusagen auf die Kleinigkeiten in seinem Leben, das, was so täglich Jesus getan hat. Und ich denke, es ist deswegen so wichtig, weil Jesus gesagt hat, folgt mir nach. Und wenn man sich mal zurückversetzt in die Zeit der Jünger, dann hieß Nachfolge eigentlich 24/7 mit Jesus unterwegs sein. Das war Jüngerschaft. Wir sind einfach mit Jesus unterwegs und teilen das Leben mit ihm, seinen Alltag. Nachfolge also, Jesus folgen auch im Alltag, nicht bei den großen Highlights, sondern vor allem im Leben. Ja, könnt ihr euch vorstellen, wie lange dauert so ein Wunder? Schätzung, wer schätzt mal, wie lange dauert so ein Wunder? Eine Minute, zwei? Machen wir mal ein langes Wunder, fünf? Bei den vielen Weihen, ja, sagen wir mal drei. Ja, und ihr merkt aber, das bleibt doch noch relativ viel Zeit übrig. Ja? Zeit, in der ganz viel passiert ist. Und wir gucken immer so auf die 10 Minuten Highlight, aber das Entscheidende, auf was die Jünger geschaut haben und wozu Jesus sie eingeladen hat, war, hey, schaut mal auf die 24 Stunden. Schaut auf das, was so nebenher geschieht und nicht nur auf die Highlights. Jesus selber lädt uns zur Nachfolge ein und das Coole ist, er hat uns ja auch zu Söhnen und Töchtern Gottes gemacht. Ja, er ist gestorben für uns, auferstanden und er hat gesagt, so wie ich der Sohn Gottes bin, so bist auch du eine Tochter Gottes, so bist auch du ein Sohn Gottes. Du gehörst zu Gott, dem Vater. So, und dann müssen wir ja lernen, wie man als Söhne und Töchter Gottes lebt. Wie geht es eigentlich? Das Dumme ist, es ist relativ schwer, irgendwo jemanden zu finden, der das kann. Ja, also die meisten von uns können das eigentlich nicht so richtig. Warum? Weil wir eher Adoptivkinder sind. Der Einzige, der sozusagen Native Gottes Sohn ist, ist Jesus. Das heißt, er ist der, der weiß, wie es geht. Und deswegen ruft er uns auch in seine Nachfolge, weil er weiß, wie es geht. Und er sagt, hey, kommt, lernt von mir, wie es geht, als Sohn, als Tochter Gottes zu leben. Und macht Sinn, oder? Dann zu sagen, okay, Jesus, dann gucken wir mal, wie du das machst. Und wenn du das so machst, dann mache ich das auch so. Nicht, weil ich da irgendwie jetzt zwanghaft Jesus nachfolgen muss, im Sinne von Kleinigkeiten, sondern weil ich weiß, hey, Jesus weiß, wie es funktioniert. Jesus weiß, wie es geht. Und macht es nur Sinn, ihm nachzufolgen, die Dinge so zu machen, wie der sich damit auskennt. Ja? Ich meine, ich weiß nicht, ob ihr schon mal IKEA-Regale aufgebaut habt, da gibt es ja auch so eine fancy Anleitung dazu. Mir geht es immer so, ich lege erstmal die Anleitung auf die Seite und denke, das kriege ich selber hin. Und dann haben wir den Salat irgendwann. Dann muss man irgendwann sagen, okay, wieder zurück und alles zurück von vorne starten, das war irgendwie alles. Und ich denke, es ist genau dasselbe Prinzip. Schau mal auf die Anleitung und folgen ihr. Es macht Sinn, denn dann können wir wirklich lernen, was es bedeutet, als Söhne und Töchter Gottes zu leben. Und deswegen jetzt diese 4 Predigtreihen, heute die erste. Und wir wollen einfach nicht so sehr auf die großen Sachen schauen, sondern eher gucken, wie Jesus im Alltag gelebt hat. Also auf die restlichen 14 Stunden des Tages, die Jesus nicht geschlafen hat, und nicht auf die absoluten 3, 4 Highlights, die vielleicht in diesem Tag drin waren. Und ganz ehrlich, wahrscheinlich gab es auch Tage ohne Highlight. Auch das wird wahrscheinlich so gewesen sein. Interessant ist, wenn wir jetzt da drauf schauen, wie Jesus gelebt hat, dass wir merken, es gibt einen tatsächlich roten Faden seines Lebens und das ist die Beziehung zum Vater. Ich habe mal so ein bisschen die Reihenfolge aufgeschrieben. Ihr könnt in Gedanken so ein kleines Bibelquiz mitmachen. Wo fängt denn die Beziehung zum Vater an? Wo wird zum ersten Mal da davon geredet? Gut, man könnte sagen in der Ewigkeit und so, ja, also vor aller Zeit. Aber jetzt sagen wir mal in Raum und Zeit. Das erste Mal, das ist die Geschichte mit Maria. Da wird nämlich gesagt, dass er der Sohn des Höchsten heißen wird. Das wird Maria verkündet. Da wird zum ersten Mal dieses Jesus ist Gottes Sohn genannt. Das ist ziemlich am Anfang seines Lebens, um genau zu sein, exakt am Anfang. Genau da ist er sozusagen in Maria entstanden. Das ist sozusagen der Startmoment. Danach kommt relativ lang nichts, aber nach 12 Jahren geht Jesus in den Tempel und interessanterweise diese Geschichte vom Tempel gipfelt eigentlich in einem einzigen Satz. Ja, also Jesus war verloren gegangen, ihr kennt es, die Eltern kommen zurück, suchen den ganz verzweifelt, dann finden sie ihn, machen ihm Vorwürfe, hä, du bist abgehauen und so. Und dann sagt Jesus zu seinen Eltern, ich muss doch da sein, wo mein Vater wohnt. Im Tempel. Dieser 12-jährige Kerl wusste genau, um was es geht. Nämlich die Beziehung zum Vater zu pflegen. Das war sein Fokus. Und er sagt zu seinen Eltern, hä? Habt ihr das nicht gecheckt? Logisch, dass ich da bin. Ich finde es interessant, dass exakt diese Geschichte aus der Kindheit übermittelt ist. Ja, man hätte ja 1000 andere Kindheitsgeschichten übermitteln können. Aber nein, exakt diese, wo es darum geht, dass Jesus da ist, wo der Vater ist. Am Beginn seiner Wirksamkeit, Taufe, da geht's richtig los. Startpunkt, kommt Johannes der Täufer, Heiliger Geist kommt und dann die Stimme des Vaters, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Am Startpunkt seiner Wirksamkeit, Stimme vom Himmel. Ich weiß nicht, wie oft ihr schon Stimmen vom Himmel gehört habt, wie oft ihr unmittelbar direkt Gott selber gehört habt. Selbst in der Bibel, wo das ja ab und zu mal vorkommt, ist das absolut selten. Ich kann mich an ganz wenige Geschichten erinnern, wo das tatsächlich so war. Eigentlich, wenn ich ehrlich bin, spontan keine. Also, das ist ein herausragender Moment. Und dann kommt die Versuchungsgeschichte, Jesus geht in die Wüste und dann kommt der Teufel und sagt, wenn du Gottes Sohn bist. Interessant, oder? Der Teufel nimmt genau das auf, was Jesus wirklich ist, Gottes Sohn, und sagt, ah, das steht in Frage. Das steht in Frage. Und Jesus sagt, nö. Das steht nicht in Frage. Ich bin der Sohn Gottes. Es ist interessant, dass auch der Teufel das weiß. Dann Geschichten von Jesus im Alltag. Bei Home habe ich drüber geredet. Johannes der Täufer wurde geköpft. Harte Geschichte. Jesus bekommt es mit. Und was macht er? Er sucht die Einsamkeit und die Begegnung mit dem Vater. Er kommt zurück, die Leute finden ihn, er kommt zurück, geht auf die Leute dazu, es kommt zur Speisung der 5000, weil Jesus vor lauter Mitleid mit den Menschen nicht anders kann, als 5000 Leute mit diesen 5 Broten und 2 Fischen satt machen. Überlegt mal, nach dieser krassen Nachricht, dieser krasse Akt der Liebe für die Menschen. Und dann scheucht er seine Jünger weg, zieht sich wieder zurück in die Einsamkeit, um mit dem Vater zusammen zu sein. Und dann läuft er über den See und sagt seinen Jüngern, hallo, hier bin ich. Ich finde es krass an diesem Tag. 2-mal, jeweils am Abend, zieht Jesus sich zurück in die Einsamkeit, um mit dem Vater Zeit zu haben. Und das ermöglicht alles andere. Wir sehen auf die Speisung der 5000 und denken, boah. Aber das, was es wirklich ermöglicht, war die Stille vor dem Vater, die Verbindung mit ihm. Als dann der Weg so langsam nach Jerusalem losging, auf dem Berg der Verklärung wieder die Stimme des Vaters, das ist mein geliebter Sohn, den sollt ihr hören. Also wieder so ein absoluter Wendepunkt oben irgendwo in Galiläa auf diesem Berg der Verklärung. Und dann geht der Weg schnurstracks Richtung Jerusalem und dort ans Kreuz. Wieder so ein Wendepunkt und wieder der Vater zeigt sich. Dann im Garten Gethsemane, der nächste große Wendepunkt ist der Abend, die Nacht, bevor Jesus ans Kreuz geschlagen wurde. Und dort sagt Jesus zum Vater, Abba, Papa, nicht das, was ich will, so tue ich, sondern was du willst. In diesem vielleicht schwersten Moment, die Bibel heißt, dass Jesus vor Angst Blut geschwitzt hat, sucht er die Nähe zu seinem Papa und legt sein Leben ganz in die Hände des Vaters. Vor all dem Schmerz, all dem Leid, all dem, was auf ihn zukommt. Und dann am Kreuz, Lukas 23, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Wer ist deine? Wer ist deine? Logisch, oder? Es ist der Vater. Am Ende seines Lebens gibt es sein Leben, seine Existenz, sein Sein in die Hand des Vaters. Und es geht noch ein bisschen weiter. Johannes 20, Vers 17 sagt er, ich gehe auch hinauf, nicht hinaus, hinauf, aber ist egal, ist aus der Welt hinaus, passt dann schon wieder, hinaus, ich gehe zum Vater. Ich gehe zum Vater. Ist krass, oder? An allen entscheidenden Punkten seines Lebens ist die Beziehung zum Vater das große Thema. Das ist der rote Faden seines Lebens. Das ist die Quelle, aus dem alles sich speist. Und wenn wir mal in die Innenseite dieser Beziehung schauen, dann stellen wir fest, dass da ganz viel Liebe und Gehorsam ist. Der Vater liebt den Sohn und der Sohn liebt den Vater. Jesus ehrt und verherrlicht den Vater in allem, was er tut. Jesus kennt den Vater und der Vater kennt Jesus. Und dieses Kennen ist nicht so, wie ich den Friedrich Merz kenne. Den kenne ich vom Sehen. 3, 4 Äußerungen habe ich im Kopf. Ansonsten weiß ich nicht so ganz genau, was das für ein Typ ist. Aber Jesus kennt den Vater so, ich hätte es beinahe gesagt, so wie ich meine Frau kenne, aber ich glaube, dass Gott den Vater, dass Jesus den Vater besser kennt als ich meine Frau. Und wahrscheinlich könnte ich sagen, Jesus kennt den Vater wahrscheinlich besser als ich mich kenne. Es ist ein tiefes Kennen, ein tiefes Wissen um das Wesen des anderen. Nicht einfach nur so ein oberflächliches, naja, der hat so eine Nase und sieht so aus und hat mal den Namen gehört. Ist ja auch kein Wunder, ja, die waren ja eine Ewigkeit zusammen, da lernt man sich schon auch kennen in so paar, weiß ich, 3 Millionen Jahren oder so, da hat man mit der Zeit einfach ein bisschen Kontakt. Aber es geht weiter. Jesus ist vom Vater in die Welt gesandt, einen Auftrag bekommen. Und seine Hauptaufgabe ist es, den Vater zu offenbaren. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Jesus vermittelt das wahre Wesen des Vaters. Das ist sein Job. Und um das tun zu können, muss er natürlich immer ganz eng mit dem Vater verbunden sein. Jesus sagt mal, alle Worte und alle Werke, die ich tue, kommen nicht aus mir selbst, sondern sind Worte und Werke des Vaters. Ich finde das total spannend. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr ein Problem habt. Ich schalte dann immer in den Problemlösungsmodus und versuche so schnell wie möglich was zu machen, um dieses Problem zu lösen. Jesus geht nicht in diesen, das kriege ich jetzt selber hin, Modus, sondern er schaut, was der Vater tut und tut, was der Vater tut. Seine konsequente Ausrichtung ist, was tut der Vater, das tue ich. Was sagt der Vater, das tue ich. Das ist seine Lebens- Richtung, alles vom Vater her in die Welt bringen und umsetzen. Und jetzt verstehen wir, warum es überall an den Wendepunkten und überall in jedem Tag diese enge Beziehung zum Vater braucht, weil alles, was er tut, aus dieser Beziehung herausfließt. Und Jesus weiß, dass der Vater und er in einer tiefen Einheit miteinander verbunden sind. Das ist ein Leben wie ein Sohn Gottes. Ein Sohn, der in engster Beziehung mit dem Vater zusammen lebt. Und wenn Jesus dich und mich in die Nachfolge ruft und sagt, hey, lerne auch so zu leben wie ein Sohn, wie eine Tochter Gottes, dann lerne von dem, wie ich das tue. Und in dem Fall total zentral, mach diese Beziehung zum Vater zum roten Faden deines Lebens. Weil so leben Töchter und Söhne Gottes, eng mit dem Vater verbunden. Sie leben eng mit dem Vater verbunden, weil sie die Aufgabe haben, den Vater sichtbar zu machen, so wie Jesus. Durch unsere Worte, durch unsere Taten, durch das, wie wir leben. Aber wir können den Vater nur sichtbar machen, wenn wir mit ihm verbunden sind. Wir können den Vater nur sichtbar machen, wenn wir aus der Nähe zu ihm heraus leben. Wir können den Vater nur sichtbar machen, wenn wir nicht die Dinge tun, wie wir sie halt selber tun würden, weil dann würden wir letztlich nur uns sichtbar machen. Ja, wenn ich der Problemlöser bin, dann denken die Leute, oh, der Andreas ist cool, das ist ein Problemlöser. Aber Leute, das wäre doch verheerend, wenn die Leute denken, ich bin der Problemlöser. Erstens mal kann ich die wenigsten Probleme tatsächlich lösen und zweitens geht es ja dann um mich. Und das ist nicht wesentlich. Es geht um ihn. Ich will den Vater sichtbar machen. Du willst den Vater sichtbar machen. Wir wollen miteinander das tun, was Gott tut. Und das sagen, was der Vater sagt. Und Jesus lädt dich und mich ein, in diese Beziehung einzutreten, in sie hineinzukommen. Was bedeutet das für dich, für mich, für uns? Es bedeutet, dass die Beziehung zum Vater, oder wir könnten auch sagen zu Jesus, weil ja der Vater, Jesus und der Vater sind eins, das, und wir reden ja oft dazu, dass wir Jesus nahe kommen, dass Jesus uns begegnet. Sind wir nicht theologisch korinthenkackerisch, darf ich mal das sagen, hier weiß ich nicht, ist egal. Ich glaube, es geht tatsächlich darum, dass wir Gott nahe kommen. Ob das jetzt der Vater ist oder Jesus, ich glaube, die beiden haben da überhaupt kein Battle und sind da mega entspannt. Also im Endeffekt ist eh gleich so. Ja, also bitte da jetzt nicht eine künstliche theologische Barriere aufmachen. Entscheidend ist nicht, ist es der Vater oder ist es Jesus oder vielleicht sogar noch der Heilige Geist. So what? So what? Das Entscheidende ist, diese Beziehung zu Gott zum Zentrum und zum Wichtigsten des Lebens zu machen. Zum roten Faden. Zu dem, was durch dein Leben führt. Und ich merke das gar nicht so einfach, weil manchmal sind es viele andere Dinge, die für uns ganz schnell zum Zentrum unseres Lebens werden. Vorhaben, die wir haben, Projekte, die wir haben, was wir in der Arbeit vorhaben, was wir im Privaten vorhaben, was wir an Beziehungen haben in unserem Leben, etc., etc., etc. Es gibt ganz viele Dinge, die immer wieder super wichtig sind und zum Wichtigsten werden. Aber wenn wir auf das Leben Jesus schauen und es ernst nehmen, dass Jesus sagt, folge mir nach, dann lernen wir von Jesus, dass das Entscheidendste ist, die Beziehung zu ihm zu leben. Beziehung. Beziehung zu Jesus leben heißt nicht unbedingt, Bibel zu lesen. Merkt ihr den Unterschied? Bibel lesen ist ein pädagogisches Programm. Ich lerne was über die biblische Tradition. Super. Also bitte lest so viel Bibel wie möglich. Aber lest es mit dem, Jesus, ich möchte dich kennenlernen. Vater, ich möchte rausfinden, wie du wirklich bist. Lest es mit diesem Beziehungsherzen. nicht mit diesem Wissenskopf und beten. Beten ist das Beste, was man tun kann. Aber wenn ich nur bitte, vielleicht auch nur danke, dann ist es eigentlich zu wenig. Stellt euch vor, ihr lebt in einer Familie zusammen. Und die Kommunikation in der Familie besteht aus Bitte und Danke. Bitte gib mir das, bitte gib mir das, danke, dass du mir das gegeben hast, danke, dass du mir das gegeben hast. Kommunikation würde aus Bitte und Danke bestehen. Ich glaube, das wäre echt langweilig. Sondern wäre ja auch cool, wenn die Kommunikation aus, hey, heute geht mir es nicht gut, ich habe was falsch gemacht, ich habe Angst vor einer Situation, ich bin heute traurig. Ich struggle gerade, weil das mit dem Krieg, das will ich einfach nicht verstehen, warum das so ist. Ich habe gehört, da ist jemand an Krebs erkrankt. Das bewegt mich. Das ist Beziehung leben. Das ist, was Gott sich wünscht für Gebet. Und klar gehört da dann dazu, für was zu bitten, definitiv. Und es gehört auch was dazu, für was zu danken, aber da gehört viel mehr dazu. Das Herz teilen. Das ist es. Darum geht's. Jesus hat oft die ganze Nacht mit dem Vater verbracht. Und er hat nicht gesagt, bitte, 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 danke, 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 sondern er hat sein Herz geteilt. Er hat vielleicht für die Jünger gebetet. Von Petrus wissen wir das. Da hat Jesus tatsächlich mal gesagt, ich habe für dich gebetet. Aber wahrscheinlich hat er für die Jünger gebetet, für die Menschen gebetet, denen er begegnet. Wenn das das Wichtigste im Leben ist, dann stellt sich natürlich die Frage, an welchen Orten und Zeiten im Leben verankere ich diese Beziehung? Wenn wir einfach so dahin treiben, dann wird es den Raum für diese Beziehung nicht geben. Wir brauchen Orte und Zeiten. Und das ist total spannend, dass Jesus genauso Orte und Zeiten hatte. Natürlich hätte Jesus auch irgendwo in Nazareth in eine Ecke kriechen können und sagen können, so Vater, jetzt bist du da. Und wahrscheinlich hat er das auch so gemacht. Und trotzdem, als er in Jerusalem war, ging er in den Tempel, den Ort der Gegenwart Gottes. Und er ging zu dem Berg der Verklärung, auf diesen Berg, um dort eine Zeit mit Gott zu haben. Er hat es oft gemacht. Hinauszugehen an einen bestimmten Ort, an einen einsamen Ort. Und es waren oft die Abende, die Nächte, die er mit Gott verbracht hat. Jesus hatte Orte und Zeiten, wo er das getan hat. Das waren Ankerpunkte in seinem Leben. Und ich glaube, dass jeder von uns solche Ankerpunkte braucht. Beziehungen brauchen Ankerpunkte. Weiß nicht, in der Familie ist es vielleicht das Abendessen, vielleicht das Frühstück, vielleicht eine Zeit am Abend. Für manches Ehepaar vielleicht, wenn man abends im Bett liegt und noch was reden kann, sofern man da noch in der Lage ist, was zu reden und der eine nicht in so ein Schnarchen übergeht. Egal, jede Beziehung braucht Orte und Zeiten. Wenn es diese Orte nicht gibt und diese Zeiten nicht gibt, dann wird die Beziehung nicht lange bestehen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wo ist dein Ort und deine Zeit, an denen du Jesus begegnest? Und bitte, das sind die wichtigsten Zeiten deines Lebens. So wie Jesus es die wichtigsten Zeiten seines Lebens waren. Weil von dem aus prägt sich alles. Wenn es in meinem Leben verortet ist und verankert ist, prägt sich von da aus mein Leben. Oder auch nicht. bitte jetzt keine Angst kriegen. Ja? Du bist ein Sohn Gottes, du bist eine Tochter Gottes, du gehst nicht verloren, wenn du keine regelmäßig... Alles fein. Ja? Bitte, bitte, nicht in der Ebene jetzt hören, ich muss, dass ich gerettet werde. Nein, es geht nicht darum, sondern es geht darum, wie lebe ich es praktisch? Wie setze ich das um? Wie können sich die Früchte dessen, dass ich neu geschaffen bin, ereignen? Und die Frucht entsteht immer von der Begegnung mit Gott. Aus in mein Leben hinein. Ich komme zu ihm, werde verändert und kann das leben. Ich komme zu ihm, werde verändert und kann das leben. Ich komme zu ihm, werde verändert, scheitere trotzdem und komme zu ihm und scheitere und komme zu ihm und werde verändert und vielleicht irgendwann gelingt es mir. Das ist der entscheidende Punkt. Und ich glaube, dass wir manchmal da ein bisschen rigoroser mit unserem Kalender umgehen müssen und sagen müssen, von was lebe ich wirklich? Was kann mir noch helfen, außer diesen Orten und Zeiten? Ich habe so ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich für mich persönlich sehr hilfreich finde. Eine Gemeinschaft, die mich konzentriert, die mich immer wieder auf diesen Punkt weist. Viele von euch sind in einer Kleingruppe. Viele von euch sind mit anderen immer wieder mal im Gespräch. Vielleicht freundschaftlich, vielleicht tatsächlich in einer Kleingruppe, vielleicht in der Familie, wo auch immer. Wenn ihr alle, jeder von euch, überzeugt seid, dass das das Wichtigste im Leben ist, aus dieser Begegnung zu Gott herauszuleben, dann glaube ich, dass das Beste, was wir in so einer Gemeinschaft miteinander tun können, einander zu helfen, aus dieser Beziehung herauszuleben. Und es ist super wichtig, dass wir uns erzählen, wie geht's dir? Und es ist super wichtig, dass wir füreinander beten und gemeinsam Bibeltext lesen. All die Dinge sind mega wichtig. Aber das Wichtigste ist doch, lass uns gemeinsam zu Gott kommen. Wie geht dir es gerade in deiner Gottesbeziehung? Wie können wir für dich beten, dass da was entsteht? Wie können wir dich anfeuern? Wie können wir dich unterstützen, diese Beziehung zu leben? Merkt ihr auch da, wir sind manchmal so abgelenkt von so vielen Dingen. Und ich würde euch gerne einladen, in euren Gemeinschaften, Netzwerken, wo ihr seid, über das zu reden, was wirklich den Unterschied macht. Und nicht über die vielen anderen Dinge. Bitte nicht falsch verstehen, man darf auch über den VfB reden und vor allem heute, wenn wir gewinnen gegen Hamburg und alles. Darf man alles oder verlieren, ist auch drin. Bitte nicht falsch verstehen. Ja, wir sollen nicht nur darüber reden, definitiv. Aber nutzen wir doch das, dass wir, ja, es ist ja manchmal total verrückt, wir sind mit Leuten zusammen, die gleiche Überzeugung haben und kommen nicht zum Punkt. Und eigentlich ist es komisch. Und wisst ihr was? Es erinnert mich so ein bisschen an die Versuchungsgeschichte. Sollte Gott gesagt haben, dass du Gottes Sohn bist? Ach was, ist nicht so wichtig. Mach lieber selber. Kümmere dich um dich selber. Wir reden über Hunger und über das, was du sein möchtest und über deinen Job, die Welt zu retten. Über das alles reden wir. Und Jesus sagt, nee. Wir leben von jedem Wort Gottes. Wir leben von der Gemeinschaft mit Gott. Ich will dich ermutigen, Sachen zu machen, die Evangelische eigentlich nicht machen, nämlich ganz bewusst mit Bildern zu leben. Zum Beispiel, stell dir vor, dass der Vater mit dir spazieren geht. Oder Jesus, du spazieren gehst, wenn du am Arbeitsplatz sitzt. Stell dir vor, da sitzt Jesus neben dir. Ich weiß nicht, was dir leichter fällt. Manche von uns sagen, das Bild vom Vater fällt mir leicht. Und wir dürfen das Bild vom Vater verwenden, weil Jesus gesagt hat, Gott ist wie ein Vater. Also dürfen wir verwenden. Wir dürfen das Bild Jesus verwenden. Stell dir vor, Jesus sitzt neben dir an deinem Alltag. Ja, guckt mit dir auf den Bildschirm und denkt sich, pff. Du kannst sagen, pff. Und dann sagt ihr beide, pff. Und dann kannst du sagen, hey, gut, Jesus, dass du da bist und das siehst. Ja. Und das Spannende ist, der interessiert sich für das, was auf deinem Bildschirm steht. Weißt du warum? Weil du sein Kind bist. Stell dir das vor, bitte. Stell dir solche Bilder vor. Überleg dir solche Bilder. Da ist Jesus mit dir. Überleg dir das. Stell an deinen Arbeitsplatz noch einen Stuhl hin. Leg ihm noch einen Kuli hin. Was weiß ich, was dir hilft, das zu tun. Wir haben von Gott die Fähigkeit bekommen, uns Dinge vorstellen zu können. Wir haben von Gott Bilder bekommen. Bitte, dürfen wir doch nutzen. Ich habe nie was mit Engeln anfangen können. Ich habe mich immer gewundert, warum der Luther in seinem Abendsegen den heiligen Engel hat, der da steht und über mich wacht. Ich habe es verstanden. Weil der Engel ist ein Symbol für die Gegenwart Gottes. Stell dir vor, du gehst schlafen und stell dir vor, da steht neben deinem Bett ein mächtiger Engel, der die Gegenwart Gottes repräsentiert in deinem Schlafzimmer. Stell dir das mal vor, dein Schlafzimmer, ein heiliger Ort, so wie Bethel, ja, wo die Engel rauf und runter gehen. Dein Schlafzimmer, dein heiliger Engel. Wir dürfen diese Bilder nutzen. Die sind ein Geschenk. Die sind nicht so, dass wir die uns verbieten müssten, sondern Gott hat die uns gegeben. Und ich möchte dich bitten, sie zu nutzen. Wenn du manchmal das Gefühl hast, ich bin allein, dann stell dir einfach mal vor, dass der Vater da ist und der Heilige Geist da ist und Engel da sind und Jesus da ist und stellst dir vor, hey, wow, mein Wohnzimmer ist komplett voll. Das hilft. Gegenstände. Wir haben bei uns im Wohnzimmer so ein Engel stehen, der hilft mir. Der hilft mir zu sagen, hier ist ein heiliger Ort. Hier ist Jesus gegenwärtig. Vielleicht ist es ein Kreuz, ein Symbol, das dir hilft, in der Tasche zu haben. Vor kurzem kam jemand, bist du auch jemand, der immer so ein Kreuz in der Tasche hat? Nee, ich habe es heute tatsächlich nur einen Autoschlüssel in der Tasche. Aber wenn dir das hilft, so ein kleines Kreuz in der Tasche zu haben und zu wissen, Jesus ist da, der Vater ist da, mach es. Oder ein kleines Herz. Oder du zündest eine Kerze an. Trifft sich gut, es ist in der Adventszeit, ist nicht peinlich, eine Kerze anzuzünden. Weil Kerzen stehen auch in der gottesdienstlichen Liturgie für die Gegenwart und die Lebendigkeit Gottes. Das ist ein starkes Symbol, das Gott uns geschenkt hat. Und das vierte, plane in deinem Terminkalender ein Date mit Gott ein. Leg da Zeiten fest, wo das einfach drinsteht. Und wenn du Familie hast, ist es vielleicht tatsächlich früh morgens oder spät am Abend. Und vielleicht ist die Zeit dann auch extrem still, weil du vielleicht so ein bisschen zwischen Schlafen und Wachen da bist. Aber weißt du, das ist egal, weil Jesus kennt dich. Und versteht dich. Es ist nicht wichtig, dass du fit bist in der Zeit. Das ist ein Unterschied mit deinem Chef. Ja, wenn du mit deinem Chef redest, musst du fit sein. Sonst könnten dir blöde Sachen rausrutschen. Wenn du mit Jesus redest, ist es egal, wenn du müde bist. Weil er kennt dich. Du darfst den Schlafanzug anhaben. Du darfst auch ab und zu mal einnicken. Vollkommen fein. Es gibt nichts Schöneres, als in seiner Gegenwart zu schlafen. Und weißt du, er ist so cool, er kann dir in dieser Zeit des Schlafens sogar was in deinen Kopf, in deine Gedanken, in deine Emotionen legen. Das kann der. Mega einfach. Der braucht dein waches Gehirn nicht. Das ist ja mal cool. Das heißt, nutz die Zeiten. Aber natürlich, schön wäre es, es wären wertvolle Zeiten, wichtige Zeiten. Ich komme zum Schluss. Was nimmst du dir vor heute? Was trägst du in deinen Kalender ein, wenn du nachher nach Hause kommst? Welches Bild kann dir helfen? Welcher Gegenstand kann dir helfen? Es geht darum, dass wir das irgendwie in unserem Leben verankern. Dass die Beziehung zu Gott der rote Faden wird. Denn das ist das, was Jesus meint mit dem Satz, folge mir nach. Manchmal denken wir dann gleich an die großen Sachen. Ich muss nach Japan gehen, Missionar werden und mein ganzes Leben geben und mega die großen Dinge. Nein. Vielleicht kommt es irgendwann mal. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber heute, jetzt hier, sagt, folge mir nach. Lebe die Beziehung zum Vater, so wie ich sie gelebt habe. Ganz einfach. Und simpel. Und es ist gut, dass wir jetzt eine Zeit haben, wo wir Abendmahl feiern und ja ganz bewusst auch in diese Zeit der Gegenwart Gottes hineingehen, dass wir eine Zeit haben, wo Gott uns begegnet in Brot und Wein. Das sind so starke Gegenstände auch, die er uns anvertraut hat, zu verstehen, dass er nahe kommt, dass er in uns hineinkommt. Ich denke, dass wir noch mal eine kurze Zeit der Stille haben, wo du über das, was du jetzt für dich gehört hast, was dir wichtig geworden ist, einfach nachdenken kannst. Vielleicht auch das eine oder andere, wo du sagst, genau das möchte ich mitnehmen von heute. Das soll mir helfen, meinen Alltag zu prägen. Jesus, du sehnst dich so sehr, dass wir nicht nur Söhne und Töchter Gottes sind, das ist super, das ist mega, das ist ein Riesengeschenk. Sondern es ist noch viel schöner, das auch tatsächlich im Alltag ins Leben zu bringen. Und danach sehne ich mich, Herr. Danach sehen wir uns und danach sehnt sich auch die Welt, dass die Söhne und Töchter Gottes sichtbar werden. Und wir wollen ganz bewusst als Söhne und Töchter lernen, Zeit mit dir, Jesus und dem Vater zu verbringen. Uns prägen zu lassen, uns lieben zu lassen, uns leiten zu lassen, uns trösten zu lassen. Wir wollen hinhören, Herr. Was könnte mir in meinem Leben helfen? In der nächsten Woche? Am Montag oder am Freitag, heute Abend. Heiliger Geist, leg du gute Gedanken in unseren Kopf, in unser Herz. Hilf uns ehrlich zu sein und das uns vorzunehmen, was wir auch schaffen können. Mach uns die kleinen Dinge wichtig.